Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir uns zum Ziel gesetzt, so schnell zu sprechen, dass alle, die den Podcast nicht auf einfacher Geschwindigkeit hören, sondern auf 1,5-facher Geschwindigkeit und völlig irre werden. Wer es auf zweifacher Geschwindigkeit hört, dreht noch mehr durch. Und mir geht langsam die Luft aus und deswegen begrüße ich den lieben Chris aus dem schönen Bodensee-Gegendland Gedöns. Guten Abend.
Genau, und ich boykottiere die ganze Aktion. Hallo.
Das passt auch deinem Gemüt eher, etwas langsamer zu sprechen, aber schneller zu denken.
Naja.
Wir haben heute mal ausnahmsweise keinen Livestream aus guten Gründen und schlechten Gründen. Und es war diese Woche einfach etwas komplizierter mit Terminfindung und allem drum und dran. Und vielleicht passiert auch noch was. Und deswegen heute diese Woche mal ohne Stream, ohne Druck und ohne Netz und doppelten Boden trotzdem. Du bist ja letzte Woche eingesprungen. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen, also der heutige Tag ist eh komisch. Weil wir zeichnen an einem Dienstag auf, weil ich morgen zum hier Geburtsvorbereitungskurs muss. Der Dienstag ist der erste Arbeitstag der Woche. Das heißt, wir zeichnen an einem Dienstag auf, der trotzdem der erste Arbeitstag der Woche ist. Und eigentlich habe ich das Gefühl, es ist Mittwoch, weil wir aufzeichnen. Und wo bist du? So zeitlich?
Aufwachen. Ganz schwierig, so zwischen zwei Wochenenden, ne? Aber bin ich meistens. Also es geht so. So zwischen den Wochenenden so hin und her.
Das ist sogar Gesamtgemütszustand, oder was?
Nö, aber waren jetzt ein paar schöne freie Tage und jetzt ist ja wieder eine kurze Woche und dann guckt man jetzt schon, dass man jetzt ein bisschen Gas gibt auf Arbeit und dann geht's wieder Richtung nächstes Wochenende. Ja, und es steht eine ganz spannende Radfahrzeit an.
Das kann ich nur so unterstreichen. Aber wir haben dadurch auch, dass wir letzte Woche ja irgendwie improvisiert haben, gar nicht so richtig über Radsport gesprochen, so wie wir es eigentlich können. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich, würde ich mal behaupten, so ganz viele kleine Veranstaltungen noch, die wir so durchhecheln, vielleicht mehr oder weniger. Dann zwei etwas größere Veranstaltungen und alles Mögliche. Wir lassen auch vieles weg, haben wir schon gesagt, weil es uns einfach zu kleinig wird. Dass wir lieber die wichtigeren Sachen etwas ausführlicher besprechen. Mailand San Remo, die Rundfahrt aus dem Bus. Quatsch, Rundfahrt. So viele Fehler in dem einen Satz. Mailand San Remo, das erste der fünf Monumente. Sag mal, was die fünf Monumente sind. Ja,
Mailand San Remo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt.
Sehr gut, Sätzen 1. Weißt du, wie es dir zu dem Namen kam? Ich wollte es immer mal nachschlagen, also richtig wissen tue ich es nicht. Irgendwie wurde diesen fünf Rennen diese Titel mal gegeben, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass es über die Anzahl der Rennen schon läuft. Also zumindest Mailand San Remo und Lüttich-Bastogne-Lüttich, meine ich, sind schon im Bereich über der 100. Austragung.
Aber Flandern-Rundfahrt war die 99. ne?
Ich weiß es nicht genau.
Doch, das da bin ich mir sehr sicher. Fünf Monumente der Handwilligkeit. Wenn man in Google eingibt, also ich weiß nicht, Google ist ja so personifiziert. Wenn ich fünf Monumente des eingebe, ne? Ach, das ist auch alles falsch. Ich wollte gerade eingeben, fünf Monumente, ne? Und ich habe mich vertippt, da kamen dann fünf Momente raus. Und dann kamen die fünf Momente der Handhygiene.
Aha.
Was sagt das über mich aus? Oder über Google? Oder uns beide.
Ich weiß nicht, hast du in der letzten Zeit öfter mal Nivea gegoogelt? Ich weiß es nicht.
Nicht, dass ich es wüsste. Und ich habe auf dem Rechner hier ein eigenes Profil. Also eigentlich sollte... Die bedeutendsten Klassiker sind die fünf Monumente des Radsports, welche alle erstmal vor dem Ersten Weltkrieg ausgetragen wurden und eine Palmares mit zahlreichen Siegern aufweisen. Also vielleicht sind es einfach Rennen, die vor dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal durchgeführt wurden, von den vielen Rennen, die es so gab.
Ich glaube aber, das waren wesentlich mehr als jetzt diese...
Naja, aber vielleicht...
Von dem Ersten Weltkrieg hast du
genau gesagt.
Ja, aber da wäre man ja wieder fast bei dem Punkt, dass man sagt, okay, das sind schon so Rennen, die sind gerade so im Bereich der 100. Austragung, also wirklich schon eine gewisse Tradition und eine gewisse Austragungsanzahl, ja.
Was schätzt du denn, dein profundes Wissen mal wieder ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen? Von den fünf Monumenten, welches ist das älteste und welches ist das jüngste? Das Jüngste ist jetzt relativ einfach drauf zurechtkommen.
Ja, das hätte ich jetzt gesagt, die Flandern-Rundfahrt.
Bingo.
Hast du, ja. Das Älteste. Ich würde mir jetzt schwer damit tun zu sagen, es ist die Lombardei-Rundfahrt. Deshalb würde ich die Lombardei-Rundfahrt ausschließen. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich würde fast sagen, das Älteste ist Paris-Roubaix.
Nein. Du hast mit der Lombardei-Fahrt auch recht, dass es nicht ist. Es ist wirklich Lüttich, Bastogne-Lüttich. Von 1892, danach Paris-Roubaix, 1896, Lombardei 1905 und Mailand San Remo 1907. Und ja, dann Flandern. Ja, ey, ganz ehrlich, wer das weiß, der hat auch sonst ein paar Sorgen mehr. Um darauf zurückzukommen, Mailand San Remo, der erste der großen Frühjahrsklassiker oder das erste der fünf Monumente. Und in diesem Jahr hast du es im Bus, also es ist, glaube ich, eines der wenigen Rennen, wo ich mehr bewegte Bilder gesehen habe als du dieses Jahr.
Ja, ich habe es im Zug verfolgt.
Ach, hattest du doch Internet?
Ja, ich so ganz schlechten Smartphone-Empfang. Ich meine, ansonsten, also ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe ab und zu mal bei Cycling News habe ich die Zwischenstände mir angeschaut, aber das ist dann natürlich auch nicht so das Wahre. Bei Mailand San Remo kann ich es dann doch noch am ehesten verschmerzen, weil sich da die Spannung eigentlich meistens auch erst auf dem letzten Kilometer aufbaut.
Und da muss ich mich ja selber loben, da habe ich dir ja fast einen astreinen Direktticker geliefert. Also weil ich kam irgendwie, wie ich in der letzten Woche, wie wir schon erwähnten, irgendwie ganz kurz vor Sendung, vor Schluss irgendwie 8 Kilometer, 10 Kilometer oder so vorher rein und hörte dann irgendwas, weil Werder an dritter oder fünfter Stelle oder so und schickte es dir und da wurdest du auch direkt ein bisschen hektischer, da hatte ich so den Eindruck. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich dich aus Rache für die Anreise nach Berlin veräppeln soll.
Aber, das hätte ich nicht geglaubt.
Was hättest du mir nicht geglaubt?
Ja, dass Valverde da jetzt wirklich im Finale da top dabei gewesen wäre.
Ach, das ist aber gemein. Du weißt doch, ich würde daran, dass du jetzt siehst, dass ich dich nicht veräppelt habe, siehst du, dass ich dich nie mit sowas Wichtigem veräppeln würde.
Das ist schön zu wissen.
Bis es dann das erste Mal passiert. Nein, aber ich habe dir sogar ein Bild am Ende geschickt, der Zieldurchfahrt und Degenkolb, die meisten kennen ja das Ergebnis. Degenkolb, das war, ich glaube, du hast bei der einen Rundfahrt schon mal gesagt, so purer Wille, pure Kraft, alles einfach nur Kopf runter und durch. Das war auch der Fall da, oder?
Ich habe mir den Zielsprint danach nochmal angeguckt. Er kam jetzt nicht von ganz weit vorne. Hat davon natürlich profitiert, dass Alexander Christoph ein bisschen früh den Sprint angezogen hat. Ich glaube, in einem reinen Sprint, also wenn man jetzt wirklich beide nebeneinander setzt, wäre Christoph wahrscheinlich schon der Schnellere. Aber Degenkolb am Ende, 300 Kilometer in den Beinen, muss man da auch erst nochmal vorbeifahren. Mhm. Und er kam wesentlich besser über die Hügel, als es jetzt ein Alexander Christoph kam. Und vielleicht haben ihm diese Reserven dann am Ende einfach auch gut getan. Und mit Sicherheit hat er auch von profitiert, dass er da in Dubai da schon mal testen konnte, wie man über so ganz kurze, harte, ruppige Anstiege kommt.
Also ich weiß noch, ich habe einfach, also es passiert selten. Heutzutage ist früher bei anderen Rennen oder bei anderen Sportlern noch ist mir öfter gesehen, aber ich habe selten vom Fernseher gesessen und so wirklich so mitgefiebert, mitgeschrien oder nach vorne geschrien oder so mich lautstark zum Geschehen geäußert und das war dann der Fall. Also ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie er da nach vorne geprescht ist. Und das lässt natürlich jetzt auch weckt bei gewissen Personenkreisen natürlich auch Erwartungen jetzt, auch wahrscheinlich bei der Mannschaftsführung, für all das, was kommt jetzt im Frühjahr. Ne? Und wir werden noch auf die weiteren Rennen eingehen. Aber das war schon eine ganz, ganz herausragende Leistung.
Absolut.
Also jetzt nochmal auf das Rennen im Einzelnen so einzugehen, ich glaube, das.
Ja, im Endeffekt kann man Mailand San Remo, meine ich, jedes Jahr gleich beschreiben. Am Anfang eine Gruppe geht, ziemlich hilflos, bekommt dann über 10 Minuten Vorsprung. Manchmal sind es 15 Minuten, wird dann im Bereich der Capi eingeholt. Spätestens an der Cipressa gehen Konterangriffe, so geschehen auch dieses Jahr. Da war dann auch so ein Lisa Oss war dabei. Grant Thomas hat schon angedeutet, dass er stark dabei ist. Am Ende alles wieder eingeholt und ja, Massensprint jetzt nicht wirklich, aber Sprint aus einer etwas größeren Gruppe und Degenkolb vor Christoph. Ja, Vielleicht ja. Ein bisschen enttäuschend. Peter Sagan hat sich mit Sicherheit mehr vorgestellt.
Das ganze Team, auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, Team Saxo, Tinkoff, Saxo, nicht unbedingt nur mit dem glücklichsten Frühjahr.
Aber genau, er wurde glaube ich, Vierter.
Ja. Ja. Parallel, war es parallel? Ich glaube, nee, kurz danach. Du hattest ja noch, nein, du hast ja noch, lass mich, du hast ja noch gesagt, wie dumm ist es, genau, da müssen wir noch drauf eingehen. Du hast gesagt, dass Valverde irgendwo ganz weit hinten rumtungeln wird und 157. wird oder so. Wie vielter war er denn jetzt bei Milan Sanremo Ende? Weil ich glaube, das war jetzt einer der wenigen Fälle, wo ich dich mal einer, nun ja, ich will nicht sagen Falschaussage überführen kann, aber wo ich sage, da lag es nicht ganz richtig.
Valverde wurde 20.
Immerhin. Hätte man dir vorher gesagt, er wird 20., hättest du es nicht geglaubt.
Ja, der Punkt, weshalb ich gesagt habe, er landet ein bisschen weiter hinter, war, dass ich Juan José Lobato stärker eingeschätzt habe. Ein Sprinter aus dem Team Movistar, der eigentlich recht gut über so Hügel kommt und wo ich von ausging, okay, Valverde startet eine frühe Attacke, also jetzt nicht im Bereich der ersten 50 Kilometer, aber dass er vielleicht an der Cipressa sich vielleicht an Geraint Thomas ranhängt. Hat er dann nicht gemacht. Lobato musste dann auch relativ früh abreißen lassen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, falls jetzt Lobato an dem Tag einen stärkeren Tag gehabt hätte, es vielleicht sogar so gekommen wäre mit der frühen Attacke von Valverde. Aber so brauchte Movistar quasi noch jemand fürs Finale. Gut, 20. Platz. Da frage ich mich dann halt auch, muss er deshalb da jetzt wirklich diesen weiten Weg da wirklich auf sich nehmen?
Meine Meinung dazu, weißt du, also ich denke nicht, dass das irgendetwas gebracht hat, aber nun ja, was soll's. Wenn jetzt die Teamleitung will, vielleicht hast du ja irgendwann mal die Möglichkeit, die Teamleitung von Movistar mal ordentlich zusammen, sich mit denen zusammenzusetzen und das mal zu besprechen, was die sich da so überhaupt überlegen und ob sie sich überhaupt was überlegen. Am nächsten Tag direkt schon die weitaus bekannte Katalonien-Rundfahrt.
Genau.
Auch dort wieder, also ich glaube, sollen wir in die einzelnen Etappen mal reingehen, nur ganz kurz vielleicht erwähnen, wie es ausgegangen ist. Erste Etappe Sprintankunft.
Falsch.
Ausreißer, sorry, ziehe zurück meine Meldung. Ausreißer, drei Ausreißer hatten sich De Clercq, Pierre Roland und Paterski.
Und man musste, davon bin ich ausgegangen. Also nach der ersten Etappe habe ich schon fast gedacht, okay, Pierre Roland bei einer ersten Etappe schon 2 Minuten 40 da Vorsprung zu geben, ist sehr mutig. Mhm. Und ich hatte schon ein Stück weit so das Gefühl, dass ich eine Situation, wie das meine ich vor ein paar Jahren mit einem Michael Albasini schon mal gab, dass man den sehr, sehr weit wegfahren lässt und der dann die Rundfahrt am Ende abschießt, dass ich sowas sehr, sehr gut wiederholen könnte.
Okay.
Also Pierre Roland, ja, wir kennen ihn, bei der Tour de France schon in den Top 10 gewesen. So ein Fahrer sollte man eigentlich nicht so weit weglassen.
Frage, weil ich habe ja ein schlechtes Gedächtnis und noch schlechteres Namensgedächtnis. Siehst du, jetzt habe ich ihn schon verwechselt. Es gab doch mal eine herausragende Etappe, wo er eine herausragende Rolle gespielt hat. War das nicht eine Geschichte hoch nach Alpe d'Huez?
Er hat Alpe d'Huez gewonnen.
Ja, jetzt bist du aber auch ein bisschen baff, ne?
Sehr, sehr kurz. Allerdings Angriff von Alberto Contador schon am ersten Anstieg, Andy Schleck geht mit. Ja, und Cadel Evans hat es ein bisschen sein lassen und ein Thomas Voeckler hat an dem Tag mit Sicherheit das Podium bei der Tour de France verloren, weil er auf Gedeih und Verderb da versucht hat nachzusetzen und sich wirklich in die Säure reingefahren hat. Und am Ende des Tages hat dann ein Pierre Roland Alpe d'Huez gewonnen, die Etappe.
Aber kannst du mich jetzt auch mal kurz loben? Also das bist du von mir so nicht gewohnt.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich, du merkst es an
meinem. Sprachlos.
Also ich bin komplett.
Derangiert.
Ja, also wirklich. Also eigentlich müsste man jetzt mal so eine Werbepause einschieben, um sich wieder zu sammeln.
Vielleicht hören wir auf. Vielleicht sollten wir jetzt aufhören. Besser kann es ja nicht werden.
Und nie wieder zurückkehren auf den Ziel deines Schaffens.
Genau. Ich mache quasi den Wiggins. Aber das ist ja meine Prognose schon. Die wollen wir nicht vorweggreifen. Genau, Roland, also Dreiergruppe und wie du schon sagst, Roland 2,5 Minuten oder 2,40 wegfahren lassen, macht man eigentlich nur, wenn man entweder sehr verrückt ist oder sehr großes Selbstvertrauen hat. auf Seiten der Favoriten. Kurz Favoriten, es war ein Contador da, es war ein Chris Froome da, es war ein Valverde da, wen kann man, natürlich Thomas,
was?
Nicht Thomas, Richie Porte, Entschuldigung, der andere. Der andere, der das...
Uran war noch am Start.
Uran,
Maika, Fabio Aru.
Also es waren wirklich einige Namen da. Und ja, dass sie alle so unisono so wenig Interesse da hatten, hinterher zu fahren, hat alle wahrscheinlich so ein bisschen gewundert, aber dachte man, na okay, lass mal gucken, was passiert.
Und es gab mit Sicherheit ein Team, das ein bisschen Interesse dran hatte, dass die erste Etappe nicht ganz so schnell abläuft. Das war das Team Movistar. Gerade mit einem Valverde, der nach einem 300 Kilometer Höllenritt am Vortag quasi am nächsten Tag gleich in die nächste Rundfahrt startet. Also sehr, sehr ungewöhnlich für mich, wenn man bedenkt, dass viele Fahrer, die so ein Rennen bestreiten, dann erstmal ein paar Tage Pause brauchen. Und für mich war eigentlich fast schon klar, okay, gut, ganz auf der Höhe wird man Valverde nicht erleben, aber schon auf der zweiten Etappe hat es dann wirklich schon zu einem Tagessieg gereicht. Also hat mich überrascht.
Und dann auch noch Doppelsieg. Also Rojas direkt hinterher vor Elmiger. Wer war noch dabei? Keldermann. Also im Prinzip.
Es war eine hügelige Etappe und am Ende ging es dann nochmal auf der Zielgeraden ein bisschen bergan. Das kommt Valverde natürlich entgegen. Oder es die reinrassigen Sprinter, sofern es bei der Rundfahrt überhaupt gab, waren da jetzt nicht mehr ganz vorne mit dabei.
Direkt gehen wir mal einfach in dem Tempo, würde ich sagen, weiter. Nächster Tag, wieder, glaube ich, eine hügelige Etappe. Pozzo Vivo schießt ab. Roland fährt ins weiße Trikot, ist es dort, glaube ich, ne?
Ja.
Und weiße Trikot.
Und Valverde mit viel Pech ist gestürzt, ich glaube so 40 Kilometer weg vom Ziel, ist nur ganz schwer wieder in die Gänge gekommen, hat da Glück gehabt, dass sein Team am Anfang noch ein bisschen unterstützt hat, aber hat dann das Heft auch in die eigene Hand genommen und konnte den Abstand dann doch wieder sehr, sehr stark verkürzen. Also es war zwischenzeitlich mal über eine Minute Abstand nach vorne, am Ende waren es dann noch 22 Sekunden und wenn man da schon mal Blick aufs Ende der Rundfahrt wirft, sind das wahrscheinlich die Sekunden, die dann am Ende dann auch gefehlt haben dürften, um das Rennen zu gewinnen. Also es hat sich dann am letzten Anstieg und vor allem dann auch in der letzten Abfahrt zum Ziel runter eine Spitzengruppe gebildet mit den ganz großen Namen. Pozzo Vivo, Uran, Dan Martin, Alberto Contador, Fabio Aru,
Richie Porte,
also ein Froome hat ein bisschen geschwächelt, den hätte man mit Sicherheit auch stärker erwarten können. Allerdings sein Hauptaugenmerk war auf der Tour de France. Vielleicht jetzt Richie Porte mit Blick auf den Giro schon einfach einen Schritt weiter. Und ja, Pozzo Vivo auf der ganzen Abfahrt keine Arbeit gemacht und hat dann hinten raus ja nochmal eine Attacke geritten. Und ja, das Ding dann...
Das hat gereicht.
Durchgezogen, genau. Hm.
Jetzt habe ich es natürlich schon zugemacht. Vielleicht gehen wir direkt und sagen dann nach der nächsten Etappe, Roland hatte das weiße Trikot. Um es am nächsten Tag direkt wieder weiterzugeben, nächster Tag so ein bisschen die Königsetappe der Katalonien-Rundfahrt. Und TJ van Garderen, BMC, abgeschossen vor Richie Porte, vor Alberto Contador. Und danach sind sie alle so peu à peu eingetrudelt, ne? Also dann Daniel Martin, Keldermann, Pozzo Vivo, Valverde, alles so peu à peu à peu à peu. Froome habe ich jetzt auch dort wieder mal vorne nicht unbedingt gesehen, also es war nicht ganz so seine Veranstaltung. Und das weiße Trikot hatte dann übernommen an diesem Tag Bart de Klerk, 20 Sekunden ungefähr vor Porte und Pozzo Vivo.
Ja, TJ van Garderen hat ja schon bei Paris-Nizza angedeutet, dass er recht gut drauf ist. La Molina, Skigebiet, kennen einige. Es war die Königsetappe der...
Ich dachte gerade, den Fahrer kenne ich ja gar nicht. Von wem redet er jetzt?
La Molina. La Molina. Ja, wohl, ja, so die einzige richtige Bergankunft, kann man sagen. Und die Etappe, wo man jetzt im Vorfeld vielleicht hätte denken können, okay, gut, es gibt kein Zeitfahren, auf der Etappe wird das Rennen entschieden. TJ van Garderen hat sich voll auf diese Etappe konzentriert, hat sie abgeschossen. Richie Porte dahinter, zweiter, Contador, dritter. Ja, wieder die üblichen Verdächtigen, da nicht jetzt mal vorne mit dabei. Und da hast du ja schon gesagt, Bart de Klerk nach der Etappe zwar noch vorne, aber spätestens nach der Etappe hat man dann auch gesehen, okay, ja, der Gesamtsieg war jetzt für die Fahrer, die jetzt auf der ersten Etappe jetzt nicht ganz vorne mit dabei waren, noch nicht weg. Alles war noch drin.
Und wie Froome? Was war mit Froome? Also kannst du das jetzt schon so sagen? Also hast du da hinterher noch Stimmen gehört? Also ist jetzt an keinem Tag irgendwie vorne so richtig mit aufgetaucht, oder habe ich das übersehen?
Ach, ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sagt, ja, es ist noch relativ früh in der Saison, März. Warum jetzt im März schon wirklich auf Krawall fahren? Ziel ist die Tour de France. Letztes Jahr hat er die Tour de France nicht gewonnen. Die interne Konkurrenz beim Team Sky wird ja auch nicht kleiner. Und dass er da dann sagt, okay, Kopfsteinpflaster steht auch wieder an. Vielleicht wird er auf dem Kopfsteinpflaster bei der Tour was verlieren. Umso stärker müsste er dann in den Bergen sein. Mhm. Zeitfahren ist sehr, sehr kurz. Also ich glaube, es wird dieses Jahr noch wichtiger, auf dem Punkt fit zu sein, vor allem für einen Chris Froome, den man da quasi wirklich ja durch das fehlende lange Zeitfahren und die Kopfsteinpflaster-Etappe wirklich einige Steine da in den Weg legt. Vielleicht will er da einfach dieses Jahr auf Nummer sicher gehen. Ähnlich wie es vielleicht letztes Jahr ein Vincenzo Nibali da gemacht hat, der auch ja eigentlich vor der Tour de France kaum Ergebnisse eingefahren hat und dann bei der Tour aber dann plötzlich da war.
Es würde ja zu ihm passen, dieses geplante oder dieses sehr pragmatische und Rest ist mir scheißegal, Hauptsache ich bin bei der Tour gut. Wie du es, glaube ich, schon mal benannt hast, Roboter-eske Fahrweise. Es würde ja zu ihm passen. Ne? Also man kann sich immer nur schwer vorstellen, dass er nicht im Plan ist, um es mal so rum auszudrücken.
Vor allem, was man auch nicht vergessen darf, sowas kann man sich ja jetzt auch als Leader mal erlauben, wenn man weiß, okay, die Fahrer, die jetzt mit mir dieses Rennen bestreiten, die sind jetzt nicht unbedingt schlechter. Also das hat ja Richie Porte dann auch gezeigt. Und dann sichert man sich vielleicht durch, ich möchte es nicht unbedingt Großzügigkeit nennen, aber wenn man dann nicht jetzt jedes Rennen als Kapitän dann wirklich auch seine Helfer komplett einspannt und quasi alles für sich beansprucht dann an Helferdiensten, sichert man sich vielleicht ein Stück weit für Juli dann auch noch eine nötige Loyalität der Helfer.
Über ja, das ist ein guter Punkt.
Der lässt uns auch mal unseren Freiraum und gerade so ein Richie Porte, der hat ein sehr, sehr starkes Frühjahr mit der Tour Down Under, mit seinem Sieg bei Paris-Nizza, dann mit einer sehr, sehr ganz, ganz starken Katalonien-Rundfahrt. Muss man natürlich jetzt auch mal sehen, wie er da noch Giro und dann noch die Tour verkraftet, aber Richie Porte hat dieses Jahr mit Sicherheit seine Erfolge eingefahren und stellt sich vielleicht lieber in den Dienst, als wenn ein Froome schon im Frühjahr ständig von dem Helferdienst abverlangen würde.
Absolut ein sehr guter Punkt, der vielleicht auch, wie ich finde, sehr oft in der Öffentlichkeit oder von den Leuten, die sich im Profibereich vielleicht nicht ganz so auskennen, übersehen wird oder der denen nicht so bewusst ist, ne, dass ein Kapitän wirklich auch mal Geschenke verteilen kann, im Sinne von, vielleicht bin ich heute stärker als der andere, aber ich lasse ihn gewinnen, weil ne, ich muss nicht jedes Rennen gewinnen, das sind die wichtigen Rennen sind, die es zählen, oder die richtig großen Rennen.
Und da gibt's auch einen Meister drin in der Kategorie, anderen Leuten den Vorzug geben, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das ist Alejandro Valverde. Muss man wirklich...
Womit bestreiten wir eigentlich diese Sendung, wenn Alejandro Valverde und Bradley Wiggins nicht mehr fahren? Bauke Mollema?
Ja, dann wird's aber eine Shitstorm-Sendung. Nee, da müssen wir wirklich aufpassen. Aber nee, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Es gibt genügend Fahrer, die da nachrücken und ja, Fahrer mit anderen Qualitäten, mit anderen Geschichten und
ja, das war jetzt auch nicht, das war, ich habe keine ernsthafte Sorge. Aber der Schenker, Neues vom Schenker, Valverde hat an dem Tag aber nichts zu verschenken gehabt und ist dann bei der fünften Etappe mal wieder, hat er das Ding abgeschossen. Also es läuft je oller je doller, möchte man fast behaupten.
Also die Etappe war wirklich überragend. Also man muss sagen, etwa so 10 Kilometer vor dem Ziel der letzte Anstieg oder die letzte Überquerung eines Berges oder eines Hügels und es war noch eine größere Gruppe zusammen. Ich nenne es, war vielleicht noch 10 Fahrer über die Kuppe.
Und also wenn man sich
die keiner mehr mit.
Sag da.
Und in der Abfahrt wollte keiner mehr wirklich fahren, weil Werder hat die Hauptarbeit verrichtet. Und irgendwann hat er dann plötzlich mal so ein Loch gehabt von so 15 Metern und keiner wollte das mehr zufahren. Und in dem Moment ist er angetreten. Ja, und hat das Ding gewonnen. Generell war das eine für Spanien eine sehr, sehr ungewöhnliche Etappe. Weil schon sehr, sehr früh im Rennen, ich glaube, das ist schon 40 Kilometer vorm Ziel, wurde der Leader distanziert. Es gab Windkantensituationen. Also, ich möchte fast sagen, holländische Verhältnisse.
Und so schlimm.
Es war wirklich viel Tempo drin und dass Valverde die Etappe gewonnen hat, hat mich dann auch nochmal doppelt gefreut, weil er sich dadurch auch in der Gesamtwertung nochmal so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht hat. Also er ist dann bis auf 16 Sekunden herangerückt an Richie Porte. Wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, er hat auf einer Etappe diese 19 Sekunden verloren durch den Sturz. Mhm. Ja, er wäre voll mit dabei gewesen.
Ja, aber ich denke mir immer, man soll sich nicht über Sachen ärgern, die nicht funktioniert haben, sondern über Sachen, die funktioniert haben. Und hätte man dir vorher gesagt, ey, der gewinnt bei der Katalonien-Unfahrt 2 Etappen, dann wärst du ja auch glücklich gewesen.
Ja, absolut, ja. Hm? Mailand Sanremo einen Tag vor Start. Ja.
Ja. Wieder ins Weiße, es war wirklich ein Hin und Her mit dem weißen Trikot. Habt ihr nicht alle gesagt, ich huste nicht mehr so viel, wenn ich nicht mehr rauche? Naja, alles Lüge. Richie Porte hat es sich dann so sukzessive, peu à peu, Schritt für Schritt, Stück für Stück erarbeitet und fuhr dann ab der 5. Etappe im weißen Trikot. Und um es kurz zu machen, die hat er auch nicht mehr hergegeben. Also 6. Etappe, ganz schnell, Sprintankunft.
Weißer Ausreißer, ja. die dann durchkam.
Es war ein Ausreißer?
Das war ein Ausreißer, ja.
Ah, aber so eine große Ausreißergruppe.
War eine größere Ausreißergruppe, ja.
Ja. Unter denen eine Sprintankunft. Und am letzten Tag dann in Barcelona, wärst du dieses Jahr in Barcelona gewesen, hättest du den großen Sieg von Alejandro Valverde erfahren.
Ja, letztes Jahr war ich ja 1-2 Tage zu spät in Barcelona. Ich finde, die letzte Etappe, die da jetzt seit einigen Jahren da rund um das ehemalige olympische Sportgelände da ausgetragen wird, sehr, sehr, sehr reizvoll. Also ich bin die Strecke letztes Jahr dann auch mal abgelaufen. Es ist sehr, sehr schöne Kulisse. Mhm. Man kommt da an sämtlichen Sportstätten vorbei.
Aber findest du nicht auch, dass die Sportstätten schon ein bisschen sehr abgerockt sind? Also ich weiß nicht mehr genau, wann ich da war. Aber ich war vor gar nicht allzu vielen Jahren, ich schätze mal jetzt so maximal, boah, doch, schon so lange, vor 10, 12 Jahren ungefähr mal da. Boah, wie lange ist das schon her?
Jetzt wollen wir es aber jetzt nicht schlecht reden. Aus der Helikopterperspektive sieht man den Verfall nicht.
Ja, aber wir sind ja beide große Olympia-Fans und deswegen tat mir das im Herzen weh zu sehen, wie das schon so wenig Jahre, sagen wir mal 10 Jahre nach Olympia, wann war 92 mal Barcelona, ne? Also das schon 10 Jahre nach Olympia, das schon so ein bisschen im Verfall war. Und ich gebe dir vollkommen recht, dieser Anstieg, der auch bei der Vuelta schon gefahren wurde, ich glaube vor 2 Jahren oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren.
Ja, ich komme mal wieder. Ja. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, jetzt warst du bestimmt auch nach Olympia 2004, warst du dann nochmal in Athen, also da sieht jetzt auch nicht mehr alles so.
Nee. Ich möchte jetzt gar nicht den Spaniern irgendwas Böses. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr schade, wenn solche Sportstätten da aufgebaut werden. Und ich war damals im Olympiastadion und da dagegen ist das Stadion vom 1. FC Köln ja ein Tempel. Ne? Also das war echt schade. Also mir tat das in der Seele weh. Ich fand das schade, dass solche Sportstätten dann in Anführungszeichen verrotten oder da so. Da kann man ja nur in Deutschland, was im Olympiapark betrieben wird, das ist einfach mal zum Beispiel eine ganz grandiose Geschichte. Ich kenne es jetzt weniger aus anderen Ländern. Ich glaube, in London wird auch noch sehr, sehr viel genutzt und wird es auch über Jahre noch genutzt werden. Das ist ja auch eine relativ neue Idee, die Nachhaltigkeit der Sportstätten.
Hattest du in München natürlich die Möglichkeit, dass der FC Bayern 1860 das Stadion wirklich nachhaltig erstmal noch genutzt haben.
Ja, genau.
Das war vor 10 Jahren jetzt halt nicht mehr so der Fall. In Köln wird das Stadion auch genutzt. Jetzt hast du allerdings dann auch in Spanien schon vielleicht eher die Tradition, dass es reine Fußballstadien gibt. Ich bin mir jetzt zwar jetzt nicht so ganz sicher, aber so ein FC Barcelona wärst jetzt aus dem Nou Camp oder Camp Nou, je nachdem, auf welche Reihenfolge man da jetzt Mehrwert legt, wirst du da jetzt nicht in so ein neues Stadion da, das jetzt null Tradition hat und nur für die Olympischen Spiele da jetzt errichtet wurde, wirst du da jetzt nicht reinbekommen, ne?
Gebe ich dir vollkommen recht, aber dann hätte man vielleicht, wäre jetzt mein Gedanke zum Beispiel gewesen, dass man vielleicht so ein Leichtathletikstadion in etwas kleineren Dimensionen baut oder etwas oder zu einer Multisportstätte baut und eine Eröffnungsfeier, die jetzt dann den riesigen großen Rahmen auch einfach in einem Fußballstadion gemacht hätte, zum Beispiel. Ne? Aber dieser Gedanke der Nachhaltigkeit der Sportstätten ist ja noch ein gar nicht so alter Gedanke. Deswegen, das ist auch gar kein Vorwurf. Aber um darauf zurückzukommen, dieser Anstieg oder dieser Teil durch das Gelände ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, vor allem, das spannende Element auf der ganzen Etappe war einfach, wie weit vor kommt Valverde noch. Also mit Sicherheit von den Gesamtklassementsfahrern der stärkste Sprinter. Es gab Zeitbonifikation, von daher war sehr, sehr vieles möglich. Mhm. Und ja, das Team Movistar hat die ganze Etappe über diese Führungsarbeit im Hauptfeld auch gern angenommen. Und dann ging es in die letzte Runde, das letzte Mal den Hügel hoch. Und erst sah es so aus, als würde jetzt gar nichts passieren. Denn Martin hatte zwar in der Runde davor schon mal angegriffen, wurde aber wieder eingeholt. Und als dann so ein bisschen Flaute war, hat Valverde es dann wirklich nochmal probiert, hatte dann erstmal so ein bisschen, ja, nicht wirklich das Pech, aber gab dann den Nachteil, dass jetzt ein Pozzovivo gleich nachgesetzt hat, ja, auch ums Podium zu verteidigen, was ihm dann am Ende auch gelungen ist. Aber weil wer dann hat dann gemerkt, okay, gut, es sind jetzt doch noch einige Kilometer, wenn er da jetzt voll Stoff kippen wird, am Ende eingeholt, ja, dann wird das nichts. Und hat sich dann ein bisschen zurückfallen lassen wieder und hat dann aber auch im Schlusssprint noch die Körner gehabt mit der Hilfe von Rojas und hat die Etappe noch gewonnen, hat sich im Endklassement noch auf Platz 2 geschoben, was nach dem Sturz und vor allem nach der Tatsache, dass er als einziger von den Top-Favoriten da Mailand Sanremo in den Beinen hatte, wirklich aller Ehren wert ist.
Drei Etappen von einer siebentägigen Rundfahrt zu gewinnen, da braucht man gar nicht diskutieren. Also Sieger der Herzen würde ich ihn ja fast dann nennen, ne? Wenn dieser Begriff nicht so abgedroschen wäre. Also man muss sich einfach nur vorstellen, es hätte da Zeitbonifikation gegeben. Ne?
Es gab Zeitbonifikation.
Man hätte sich mal vorstellen können, es hätte Zeitbonifikation in einem ausreichend großen Maße gegeben. Musst du mich so reinreiten, dass ich das nicht weiß?
Ich hab auf die Zeitbonifikation vor 2 Minuten hingewiesen, mein Lieber.
Wo war ich denn da gedanklich?
Komisch. Bei wer?
Echt, hast du das? Wo war ich denn da gedanklich? Da war ich schon wieder einen Schritt weiter. Aller Ehren wert, herzlichen Glückwunsch. E3-Preis, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier durch die Puschen kommen.
Wir können es jetzt ein bisschen schneller durchziehen, genau. Ja, Geraint Thomas, er hat es bei Mailand Sanremo probiert und diesmal kam er dann wirklich durch, hat sich abgesetzt zusammen mit Peter Sagan und Zdeněk Stýba. Ja, mit Peter Sagan will dann hinten raus eigentlich keiner mehr wirklich fahren. Nee. Und Geraint Thomas hat es dann probiert und Sagan konnte einfach nicht mehr. Stýba hat das ein bisschen zu spät gemerkt, okay, dass Sagan dann nicht mehr in der Lage ist, hat nachgesetzt, war dann aber zu spät und ein Sagan ist nach hinten durchgereicht worden und hat erneut wirklich nicht das gebracht, was vielleicht manch einer der Führungsriege bei Tinkoff Saxo von ihm erwartet hat.
Sagan, man möchte ihn fast mal so zur Seite nehmen und fragen, was ist denn los? Also dieses Jahr irgendwie, da läuft's einfach nicht oder da will er nicht in die Pötte kommen. Gibt's da irgendwie, hast du mal was gehört oder ein Gerücht gehört oder was dann liegen kann oder
was man? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch irgendwie was ganz Kleines, was irgendwann mal wieder dazu führt, dass der Knoten platzt und dann kommen wieder die Siege en masse. Man muss schon sagen, von den Palmares dieses Jahr, da geht einiges ab. Ja, 2 Tage später, Gent Wevelgem dann gleich wieder. Geraint Thomas wieder sehr, sehr gut dabei, wurde diesmal Dritter. Aus dem Team Quickstep jetzt mal wieder andere Aktionäre. Diesmal Niki Terpstra auf 2, Stijn Vandenberg auf 3. War wieder eine Ausreißergruppe. Gent Wevelgem läuft eigentlich seit Jahren schon immer so ein bisschen unvorhersehbar ab. Also es ist jetzt nicht die erste Austragung, wo eine Gruppe relativ früh sich gebildet hat und dann ausreißt und dann bis zum Ende durchkommen. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch mal an die Siege denkt von einem Bernhard Eisel, von einem Boasson Hagen, von einem Markus Burkhardt aus deutscher Sicht. Mhm. Also es gab zwar schon zur Genüge auch Sprintankünfte oder aus größeren Gruppenankünfte. Aber die Chance für Ausreißergruppen, die früh weggehen, ist vielleicht bei keinem Klassiker so groß wie jetzt bei Gent-Wevelgem. Und ja, am Ende hat es einen Edelhelfer, möchte ich fast meinen, getroffen, der das Ding abgeschossen hat, Luca Paolini.
Auch so eine Geschichte, wo man sich denkt, ach schön, dass Christoph war jetzt nicht in der Gruppe mit vorne drin, aber dass er auch sagt, okay, heute kriegt er mal eine Chance. Ne? Das ist jetzt nicht, Gent-Wevelgem ist nicht so eins der ersten Rennen, also eins der wichtigeren Rennen. Da kriegt er seine Chance, ich benutze das als gutes Training und fahren wir heute mal für ihn. Oder er kriegt die Freiheit, auf seine Kappe zu fahren.
Man ist nicht für ihn gefahren, aber Luca Paolini hat dann quasi noch relativ spät noch den Sprung in die Spitzengruppe geschafft. Und das gibt ja für Christoph auch eine gewisse Sicherheit. Also Katjuscha muss jetzt nicht nachfahren. Sie haben jetzt vorne jemanden. Und egal, wie es ausgeht, ist eine gute Platzierung einfach drin. Kommt man wieder ran, ist ein Christoph und vielleicht Katjuscha noch recht ausgeruht. Kommt man nicht mehr ran, vertraut man auf ihn. Und ja, Luca Paolini, Jahrgang 77, also ein ganz, ganz erfahrener Mann. Und ja, Christoph ist jetzt nicht der Erste, der auf ihn vertraut. Auch Paolo Bettini wollte den früher immer dabei haben. Und ich denke, solange der fährt, wird er auch bei den Italienern im WM-Team jedes Jahr seine Berechtigung haben. Mhm. Als ganz, ganz erfahrener Mann. Selbst schon Medaillenträger bei den Weltmeisterschaften. Hoch dekoriert, oftmals nicht ganz in Erscheinung getreten wie manch andere Italiener, wenn man da jetzt einfach mal Namen nennt, wie Danilo Di Luca, Davide Rebellin, Paolo Bettini, sicherlich Michele Bartoli, so Fahrer mit größerem Namen, aber Luca Paolini dann doch ein Fahrer, der einem Team ganz, ganz viel Klasse und Stabilität verleiht.
Und wer so viele Jahre auf so hohem Niveau mitfährt, und sei es auch als erster der Helfer oder als zweiter der Helfer, da muss man ja vielleicht auch mal so sagen, er ist auch, soweit ich mich erinnern kann, niemals mit irgendeinem Skandal in Verbindung gebracht worden, niemals irgendwo anrüchig gewesen. Das zeichnet dann ja auch solche Fahrer irgendwo aus, ne? Also die eben von dir erwähnten waren ja auch nicht immer alle, wie soll man sagen, ohne Fehl und Tadel oder ohne, dass sie zumindest die weiße Flecken auf die weiße Weste bekommen haben.
Ja, so weit will ich jetzt eigentlich nicht gehen, weil klar, Fahrer in der zweiten Reihe werden generell nicht so oft konfrontiert mit Anschuldigungen wie jetzt jemand, der sich ganz vorne da präsentiert. Von daher mag es vielleicht sein, dass er auch das eine oder andere Mal da genannt wurde unter gewissen Beschuldigten, aber das möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht werten.
Ja, gehen wir einfach nur. Ich wollte es ja als positiven Aspekt des Ganzen herausstreichen. Also es sollte ein Lob an ihn sein oder eine weiß, was ich meine. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, oder ich erinnere mich nicht, ob wir es noch angesprochen haben, vielleicht hast du es ja vor 2 Minuten erwähnt, dass mittlerweile auch so, wenn man diese ganzen Frühjahrsklassiker jetzt mal so als Gesamtkunstwerk betrachtet, Bohnen und Cancellara raus sind. Also beide verletzungsbedingt sind irgendwann mal. Bei welchem ist denn gestürzt beziehungsweise ausgestiegen und sind nicht mehr dabei im Frühjahr, was ja auch im Hinblick auf den jetzt zu besprechende Flandern-Rundfahrt nicht ganz unwichtig ist in den zwei Personalien.
Genau, wobei man sich jetzt auch die Frage stellen wird, okay, hat man sie jetzt erstens wirklich vermisst und wären sie vielleicht in der Lage gewesen, ganz vorne mit reinzufahren? Also das muss man für beide Personalien so ein bisschen differenziert sehen. Also Fabian Cancellara durchaus bei Mailand Sanremo, als er Siebter wurde, nochmal gezeigt. Er ist ganz vorne noch mit anzusiedeln. Beim Tom Boonen bin ich da eher so ein bisschen skeptischer. Mhm. Also er wurde ja bei Omloop Het Nieuwsblad mitsamt seiner Quickstep-Mannschaft, also komplett von Ian Stannard, da einfach mal komplett in den Boden gestampft. Ob ja. Er da jetzt zurückkommen hätte können, ich weiß nicht. Zumal die Taktik, voll auf Boden zu setzen, es ist doch recht eindimensional und so stark, wie das Team Ethics Quickstep generell aufgestellt ist, wäre es vielleicht auch ein Fehler gewesen, sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob Boden dann mittlerweile vielleicht nur noch eine Spielfigur ist, aber nicht mehr so die ganz bestimmende in diesem ET-Quickstep-Team. Zumal man jetzt einen Niki Terpstra hat, der da letztes Jahr schon Paris-Roubaix gewonnen hat, dieses Jahr schon wieder stark gefahren ist. Man hat einen Zdeněk Stieber, der schon starke Leistungen gebracht hat, die Starade Bianche gewonnen hat. Und ja, ich glaube, Bohnen ist da doch eher einer von vielen, natürlich mit einem großen Namen und natürlich eine Karte, die man spielen kann und die für Aufsehen sorgt. Allerdings, ja, bei Cancellara ist für mich der Verlust dann doch ein bisschen größer, weil ein Cancellara eigentlich fast bei jeder Austragung so dem Rennen ein Stück weit seinen Stempel mit aufgetragen hat.
Ich glaube, beim Cancellara ist es einfach so, dass er über die letzten Jahre die deutlich größere Konstanz irgendwie mitgebracht hat. Weißt du, bei einem Cancellara konnte man sich, auch wenn er mal 3-4 Rennen irgendwie versemmelt hat, konnte man sich halt nie sicher sein, ob er nicht an dem Tag doch wieder in Topform am Start steht und es rausreißt. Und das, finde ich, konnte man bei Bohnen, ist was noch deutlich wechselhafter. Mal abgesehen von seinen Eskapaden drumherum. An einem guten Tag war Bohnen oder ist Bohnen mit Sicherheit für jedes Rennen eine Bereicherung und gehört immer zu denen, die gegebenenfalls auch aufgrund ihrer Erfahrung einen raushauen können. Und wenn er jetzt bei einer Flandernrundfahrt gewonnen hätte, hätte man auch wahrscheinlich gesagt, ja klar, der Bohnen, den muss man immer irgendwie mit ein bisschen auf der Rechnung haben bei so einer Veranstaltung. Aber dass jetzt beide gefehlt haben, erzeugt in meinen Augen dann doch schon, und das meine ich jetzt nicht über die letzten, auf das letzte Jahr bezogen, sondern für mich sind das ja schon so Leute, die, so, ich sag mal, im letzten Jahrzehnt haben die beiden schon sehr diese Klassiker mitgeprägt, oder? Also so 2005, 2002.
Absolut, also ein Bohnen, der war ja schon Anfang der 2000er da richtig stark.
Ja, 2002 das Dritte bei Paris-Roubaix, zum Beispiel, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Und aber, dass diese zwei jetzt überhaupt nicht am Start standen, also keiner von beiden, finde ich, ist halt auch so ein bisschen, es erzeugt ein Machtvakuum und das muss jetzt gefüllt werden. Und dafür stehen oder standen ja auch genug Leute irgendwie so in den Startlöchern. Ich glaube, viele haben sich auch, ohne dass sie den beiden jetzt was Böses wollen, gefreut, auch ein bisschen gefreut. So, jetzt kommen unsere Chancen mal.
Absolut, und da gab es dann auch einen Fahrer, der hat dann, ja, im Vorfeld gibt's ja jedes Jahr die Tour de Panne. Und da hat ein Fahrer, wenn auch nur eine Etappe ganz knapp, aber hat er 3 Etappen gewonnen, Alexander Christoph. Mhm. Und hat dann auch in dem Zeitfahren dann noch einen Bradley Wiggins, zwar ziemlich besiegt, aber noch in Schach gehalten und kam definitiv mit einer ganz, ganz starken Form da jetzt wirklich zur Flandern-Rundfahrt.
Und um es mal verkürzt darzustellen, hast du das Rennen live gesehen, sehen können?
Ja. Ja.
Es war doch wirklich so, dass man, also ich beschreibe es jetzt mal kurz aus meiner Sicht und du sagst es dann aus der Sicht eines jemanden, der sich besser auskennt. Die zwei haben sich irgendwie immer ein Stückchen weiter weggeschlichen und man dachte immer, ich hatte ich habe noch sehr lange nicht geglaubt, dass sie durchkommen. Und irgendwie, ich habe wirklich bis sehr, sehr lange Zeit gedacht, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Es wurde ja nicht so wirklich knapp, aber es war auch nicht so ganz klar eindeutig. Aber dass der Christoph, dass die das zu zweit so durchziehen können, habe ich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt wirklich glauben können.
Ja.
Die haben ja nicht mit einer Attacke so zack weg, sondern das hat sich alles irgendwie so langsam entwickelt und wurde dann immer, und das war, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen das, warum es so kam. Dass die anderen gar nicht mitgekriegt haben vielleicht.
Mitgekriegt glaube ich schon, aber man wiegt sich vielleicht ein Stück weit dann doch in Sicherheit, dass noch was wird. Und es kamen dann noch zwei Anstiege. Und ja, und Geraint Thomas kam am Anstieg am Eau de Quaremont ja schon noch relativ nah. Ich glaube, das Problem, das er dann einfach hatte, war Zdeněk Stieber und damit halt auch die Klasse vom ETX Quickstep-Team. Dass es dann halt auch nicht so einfach ist, wenn ein Fahrer eines Teams vorne ist und man versucht als Einzelfahrer nachzusetzen und man hat dann jetzt einen zweiten Fahrer von denen noch am Hinterrad, da jetzt wirklich alles zu mobilisieren. Ich denke, das hemmt dann schon ganz gewaltig. Und es war auch kein Team wirklich bereit, alles zu geben für eine Nachführarbeit. Also beispielsweise BMC hätte jetzt wirklich die Kapazität noch ein Stück weit gehabt, wenn man sich überlegt, Markus Burkhardt wurde da jetzt 16. und Daniel Oss war noch relativ weit vorne dabei mit Platz 11 und Jean-Pierre Drucker auf Platz 28. Die waren ja stellenweise, als vorne die zwei weg waren, noch zu viert unterwegs. Also da, vielleicht hat man da sich einfach ein Stück weit auch verpokert.
Und das
bei Lotto ein Stück weit das Gleiche. Gut, ein Fahrer, den ich bei Lotto wirklich mal herausheben muss, für mich der überragende Fahrer des Rennens. Und wer weiß, wie das Ganze vielleicht sogar ausgegangen wäre, wenn er jetzt nicht vielleicht die eine oder andere Aktion gebracht hätte, die vielleicht dann doch ein bisschen ein paar Kräfte zu viel gekostet hat. Aber André Greipel an dem Tag,
ja, absolut,
so stark bei einem Eintagesrennen, noch nie gesehen.
Ja, ich habe auch gedacht, was ist, ich wollte kurz, man weiß ja hier, ne, in Köln gibt's ja auch Leute, die im Radsport sehr verbunden sind und vielleicht einen André Greipel auch besser kennen. Ich wollte schon jemanden kontaktieren und fragen, was habt ihr dem Greipel denn in dem Kaffee getan? Ne, also das war wirklich unfassbar. Das war in bester Helfer-Klassiker-Manier, was er da abgeliefert hat. Und ich glaube auch, das war, unbeschreiblich.
Um es mal so zu sagen, das unterscheidet einen André Greipel von einem von dir sehr geschätzten Mark Cavendish beispielsweise, weil ein Cavendish, der hätte nach 100 Kilometer gesagt, heute kann ich nicht gewinnen, das Wetter passt mir nicht, ich gehe jetzt lieber ein Eis essen, ich beende das Rennen, mir ist kalt, mir ist warm oder das ruckelt so sehr übers Kopfsteinpflaster. Und André Greipel stellt sich halt in den Dienst der Mannschaft und das macht ein Mark Cavendish eben nicht. Mark Cavendish, ja, vielleicht ist es für ihn dann auch so ein Shit-Race, wenn er es nicht gewinnen kann, ich weiß es nicht, aber...
Bin ich ja, da gebe ich dir recht. Ich bin ja nicht Fan von Bradley Wiggins aufgrund seiner mannschaftsdienlichen Leistungen. Vollkommen bei dir. Vor allen Dingen von dem Hintergrund auch, also es scheint ja so zu sein, dass André Greipel auch wirklich Tribut zu, also er scheint es ja so verausgabt zu haben. Also er musste jetzt, weiß nicht, ob du das aktuell schon mitbekommen hast, er musste den Start beim Schelde-Preis, mal wieder falsch ausgesprochen, für Mittwoch absagen, weil er einfach völlig entkräftet ist. Ne? Also das finde ich aber, also das an solchen Tagen merkt man auch wieder, was man an so einem André Greipel irgendwie hat. Ne? Weil das ist wirklich ganz hervorragend.
Ja, vor allem er ist ja dann am Ende sogar noch 15. geworden und ich denke, gerade so ein 15. Platz ist ja doch ein Stück weit auch was, worauf man jetzt stolz sein kann. Ne? Also er hat da stellenweise wirklich hart gearbeitet und auch wenn es jetzt für seine Teamkollegen Jürgen Rolands oder, oh Gott, jetzt, das ist jetzt ein Name, der mir jetzt auch schwer fällt, Thésier Benoit, keine Ahnung, habe ich jetzt
Busch. Noch nicht.
Aber 5. Platz, Jungprofi, ganz, ganz starke Leistung. Noch dazu bei der Flandern-Rundfahrt, also mit Sicherheit ein Mann für die Zukunft, Jürgen Rolands 8. Also er hat da ein Stück weit ja dann auch den Weg geebnet, dass diese Leute ein paar Kräfte sparen konnten. Also das ist ja,
also ganz,
das war ja auch der Sinn der Sache von seinen ständigen Attacken.
Ich kann mich an eine Attacke halt erinnern, wo er wirklich aus dem Feld heraus einfach vorne weggefahren ist. Und da dachte ich so, was macht der Junge da? Also das ist doch ein Sprinter. Was hat er nicht verstanden oder was ist heute los mit dem? Also so im positiven Sinne, ne? Also unfassbar. Also
ja.
Ein Fahrer,
den man vorne hätte erwarten können, der auch mit zu den absoluten Favoriten gezählt hat, war Sepp van Marke. Der hat sich wirklich ein Stück weit verpokert, vielleicht war er schlecht platziert und war dann plötzlich im Hintertreffen und hat es dann nochmal mit der Brechstange versucht, nach vorne zu kommen, aber dann leider in der Situation, in der Alexander Christoph und Niki Terpstra schon vorne raus waren und hat es dann 1-2 Minuten lang probiert und war dann komplett blau und raus. Also das war auch was mich sehr überrascht hat an dem Tag.
Ja, aber insgesamt fand ich es eine sehr schöne, spannende, und das war jetzt auch wieder so eine Geschichte, wie du eben mal Lanz und Remo beschrieben hast, ne? Am Ende, in den letzten 5 Kilometer entscheidet sich das Rennen und dann ist passiert. Aber das war eine Flandern-Rundfahrt, die mir sehr gut gefallen hat, aufgrund dessen, dass man wirklich so die letzten, ja, es war nicht nur die letzten 5 Kilometer, die man mitgefiebert hat, sondern man dachte echt die ganze Zeit, es schwankte so hin und her, ja, komm, schaffen sie es noch, komm, schaffen sie es nicht. Und auch Eurosport, Kommentatoren waren sich nie ganz sicher, wird das noch was, wird das nichts. Zwei Aspekte noch, wie hat dir Jens Vogt gefallen?
Er war auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Bereicherung, weil doch die eine oder andere Geschichte dazu kamen, die man so jetzt noch nicht kannte. Klar, wenn jetzt ein paar Leute jetzt schon seit Jahren zusammen Radsport kommentieren, wiederholen sich die Geschichten zwangsläufig. Aus deutscher Sicht, wenn du Jens Vogt ansprichst, noch ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, ob das dein zweiter Aspekt war, John Degenkolb, siebter, ich sag mal, immerhin ist jetzt vielleicht vom Rennen her jetzt nicht ganz so seins, aber mit ein bisschen mehr Glück wäre da auch mehr drin gewesen. Jetzt bin ich gespannt auf deinen zweiten Aspekt. Ich habe eine Vermutung.
Ich wollte noch sagen, zu Jens Vogt bin ich auch deiner Meinung. Ich fand gut, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er die komplette Sprechmaschine anwirft. Es war genau nicht zu viel. Weißt du, was ich meine? Ich dachte vorher auch, es wird monologisiert bis zum geht nicht mehr. Und er hat sich da ein bisschen zurückgenommen oder wurde zurückgenommen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Die zweite Geschichte natürlich. Was haben die Shimano-Fahrer die neutralen Materialwagen gefahren haben, getrunken vorher?
Shimano ist holländisch, oder?
Die Firma Shimano selber ist natürlich aus Fernost. Japan, China? Ich weiß nicht, Japan wahrscheinlich. China.
Aber meine ich einen holländischen Bezug? Ich weiß gar nicht mehr.
Das Team Shimano hat einen holländischen Bezug.
Okay. Ja vielleicht zu sehr am Schimmelkäse geschnüffelt. Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall gut, okay. Jetzt verurteilen wir die Fahrer jetzt mal nicht im Vorfeld. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer in so einem Rennen, in dem jetzt von links, von rechts, von hinten, von vorne permanent Fahrer an dir vorbeigeschossen kommen, wo jetzt mal Fans auf der Straße stehen, da jetzt wirklich zu 100% immer die Konzentration so hoch zu halten, wenn jetzt vor dir auch mal ein Auto bremst. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass ich das über eine Etappe hin leisten könnte. Allerdings, wenn, ja, man geht ja von aus, okay, die Fahrer, die da jetzt am Start sind, die haben vielleicht doch andere Vorkenntnisse, sind oftmals vielleicht selber Profis gewesen.
Wenn ich da einhaken darf, es war ein Ex-Profi und ja, ein Polizist.
Genau. Wie gesagt, beides drastische Bilder. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an die Situation mit Johnny Hoogerland vor einigen Jahren bei der Tour de France. Sag mal so, glücklicherweise werden die Narben, die diese zwei Fahrer vielleicht fürs Leben behalten, nicht ganz so drastisch sein wie die von Johnny Hoogerland. Das ist ja wirklich ein extremer Fall.
Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
Allerdings, ja, gut. Wenn dann so ein Auto vor dir dann halt plötzlich bremst und du vielleicht auch nur eine Sekunde geistig abwesend bist, was wirklich schnell passieren kann, dann kracht's dann halt einfach. Und dann kann man froh sein, dass so einem Sebastian Chabanel wahrscheinlich nicht mehr passiert ist. Und bei einem Jesse Sergeant, ja, sehr, sehr, sehr bitter. Klar, logisch. Also, und da ist jetzt die Teamtaktik jetzt erstmal außen vor. Also, im Endeffekt kann man ja doch nur sagen, ein Begleitfahrzeug oder ein Fahrer eines Begleitfahrzeugs macht es jetzt etwa wie ein Schiri beim Fußball oder bei anderen Sportarten, immer dann alles richtig, wenn nicht über ihn gesprochen wird.
Ja, genau.
Das jetzt gerade in einem Rennen und dann noch dazu bei einem der größten Rennen der Welt vielleicht zwei solche Vorfälle sich ereignen, macht die Sache natürlich besonders tragisch.
Mir sagt heute jemand, läuft's bei Shimano nicht, brauchen die wieder die Öffentlichkeit, was auch ein bisschen zynisch ist, aber ja, es ist einfach scheiße gelaufen und Pech, ne? Pech und ich glaube Unvermögen mit Sicherheit nicht, es war einfach Pech und den Fahrern alles Gute und man muss das aber, glaube ich, zumindest mal ansprechen, den Fahrern alles Gute, mögen keine bleibenden Schäden entstehen.
Genau, und vielleicht, ja, soll jetzt nicht falsch aufgefasst werden, aber es zeigt halt mal wirklich wieder, dass der Radfahrer im Straßenverkehr doch dann am Ende so vielleicht ein schwächerer Teilnehmer ist. Und ich denke, das kann man sich dann vielleicht auch auf den Freizeitradsport ein Stück weit, kann man das dann doch auch ein bisschen übertragen, dass man vielleicht dann doch auch, wenn man mal in der Freizeit unterwegs ist, ein bisschen mehr drauf achtet, okay, fährt da ein Auto, fährt da kein Auto und vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtiger zu Werke geht, weil nicht jeder Autofahrer einen dann wirklich sieht oder dann auch so wahrnimmt und
man kann nur verlieren. Das ist immer so mein.
Im Endeffekt schon, ja.
Also es ist auch noch vor 2-3 Tagen im Prinzip hier vor der Haustür ein Rennradfahrer vom LKW überrollt worden und da will ich auch gar nicht von Schuld oder nicht Schuld oder wer da mehr Schuld trägt drüber nachdenken, sowas soll einfach nicht passieren, egal wer von beiden Seiten schuld ist. Aber kommen wir jetzt wieder zu schöneren Sachen. Flandern-Rundfahrt ist vorüber. Wir haben jetzt quasi mal uns zum Status quo hoch oder runter oder abgearbeitet. Aktuell noch drei Themen, Sarah, so mal kurz auf der Liste. Baskenland-Rundfahrt. Da eins der Rennen, wo du letztes Jahr warst, was dir gefällt, und wo was gerade los ist. Also ich, das Einzige, was ich gerade, glaube ich, so ein bisschen mitgekriegt habe, dort von ist nicht so wirklich erstklassig besetzt.
Ja, kann man jetzt so vielleicht jetzt dann auch nicht sagen, aber
Quintana ist, glaube ich, da.
War in den letzten Jahren schon mal besser besetzt. Soweit kann man schon gehen. Allerdings, ja, was ich recht schön finde, vielleicht vorweg, erste Etappe rund um Bilbao. In Bilbao war ich letztes Jahr, zweite Etappe mit Ziel in Vitoria. Da war ich letztes Jahr auch sogar zur Zielankunft. Letztes Jahr gewann die zweite Etappe in Vitoria Michael Matthews. Dieses Jahr wurde er nur Zweiter, da wurde er von Fabio Fellini geschlagen. Erste Etappe konnte er dafür dieses Jahr gewinnen, der Michael Matthews. Ich denke, man könnte da schneller drüber gehen. Die spannenden Etappen, die liegen noch in der Zukunft. Also dann, wenn die Rundfahrt entschieden wird, Kwiatkowski Zweiter auf der ersten Etappe. Wen man häufig gesehen hat auf der ersten Etappe, gerade in der Schlussphase, war Toni Martin, allerdings dann doch eher in der Helferrolle. Das zeigt wohl, dass er ein Stück weit ja doch eher nur aufs Zeitfahren guckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Etappen, die jetzt noch anstehen, da jetzt ernsthaft ans Gesamtklassement denkt. Mhm. Aber Baskenland dieses Jahr, sehr, sehr schönes Wetter, war in den letzten Jahren, letztes Jahr jetzt nicht, aber in den Jahren davor, nicht unbedingt so. Ich bin dieses Jahr ehrlich gesagt froh, dass ich es auch mal aus der Ferne mir anschauen kann, weil von nahem ist es gar nicht so leicht anzuschauen. Ich habe es damals ja schon erwähnt, die verschiedenen Pubs, Bars, Kneipen machen ja dann doch eher mittags dann ihre Siesta.
Ich werde einfach nochmal verlinken, unserer Bericht zur Baskenland-Rundfahrt letztes Jahr. Das war sehr amüsant. Ich sag nur, wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, an dieser Stelle wird es verlinkt. Bitte springt. Ich werde versuchen, die entsprechende Stelle zu finden. Ich sag nur, Chris im Teambus, Chris in der Kneipe und Chris völlig kopflos. Das sind die drei Sachen, die mir dazu einfallen.
Ja, auf jeden Fall, ja, sehr zu empfehlen, die Baskenland-Rundfahrt. Als Fan eine ganz, ganz schöne Sache, weil man auch am Start und am Ziel wirklich nah an die Fahrer rankommt. Basken auch allesamt sehr, sehr nett, wenn sie jetzt nicht gerade Mittagsschlaf machen. ich bin da jetzt wirklich gespannt auf die nächsten Etappen und ich gehe da eigentlich schon von aus, dass Nairo Quintana da nochmal wirklich zeigen will, wie stark er zurzeit drauf ist.
Nächstes Wochenende dann, am Sonntag, für mich eins
der Klassiker.
Was? König, ja, Klassiker. Also es gibt, wenn es überhaupt nur zwei Klassikerrennen gäbe, wenn du mir sagen würdest, du darfst bei zwei Klassikerrennen in deinem Leben noch starten, selber starten, ja, also entweder im Team mitfahren, im Sinne von, du darfst jetzt einmal träumen, bei Team Sky, Team Bora oder Team Movie mitzufahren, bei einem Rennen, dann wäre definitiv Paris-Roubaix und Strade Bianchi die zwei Rennen, die ich auswählen würde.
Ja, bei mir wäre es dann doch eher wahrscheinlich so ein Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also einfach mal in den Ardennen, klar, gut, hat vielleicht mit damit zu tun, dass ich jetzt eher so den spanischsprachigen Fahrern vielleicht eher zugeneigt bin und die sieht man nicht so oft da jetzt wirklich da auf dem Kopfsteinpflaster. Aber Paris-Roubaix dennoch ganz, ganz großes Kino. Also ich freue mich wahnsinnig.
Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es am Sonntag sein wird, ob ich vorher selber noch bei einer Veranstaltung mitfahre, aber wir überlegen ja schon mal die ganze Zeit, das kann man ja jetzt auch mal sagen, dass man, wenn man vielleicht nochmal irgendwie einen Livestream macht oder so, aber ich glaube, bei Paris-Roubaix möchte ich keinen Livestream machen, weil da möchte ich wieder selber als Fan vor der Glotze sitzen. Da bin ich zu aufgeregt.
Ja, vielleicht wäre das dann so eine Geschichte, die man vielleicht fürs Amstel Gold Race mal in Betracht
ziehen. Ja, genau. Also das ist nur für die Leute, die es interessieren sollte. Das ist noch nicht komplett bei uns gedanklich irgendwie weg. Das ist immer noch mal da und wird auch noch mal kommen. Aber wie gesagt, Paris-Roubaix, ich freue mich unfassbar. Wir haben schon überlegt, oder du hast natürlich gesagt, wir tippen. Ich würde gerne zwei Tipps dann abgeben dürfen.
Ja. Ein mit dem Herzen und eine mit dem Verstand.
Ja, ich weiß nicht, woher du das weißt, aber du bist so ein kluger Junge. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Weil ich möchte, sagen wir erst mein Herztipp brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht hier offenkundig aufzumachen. Das ist ja eindeutig, dass ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass der Radsportler, der mir nach dem Weggang von Jan Ullrich doch einiges an Freude bereitet hat und der mir, wo ich zumindest jemanden hatte, wo ich irgendwie mitfiebern konnte, das ist ja für mich das Wichtige, da am Sonntag die Bühne sich von der Bühne verabschiedet des Straßensports und wieder auf die Bahn zurückkehrt. Und deswegen würde ich mir unfassbar wünschen, dass Bradley Wiggins gewinnt. Gibt's bei dir so einen Herzenstipp?
John Degenkolb.
John Degenkolb, okay.
Ich würde mich wahnsinnig freuen.
Ich würde mich für ihn auch freuen, aber ich glaube auch bei ihm, er hat noch mehr Chancen. Also er hat definitiv hoffentlich mehr Chancen als Bradley Wiggins. Und wer glaubst du, wird es machen?
Ja, Paris-Roubaix ist ja natürlich auch jetzt wieder so ein Rennen, das sehr, sehr stark von der Taktik unter Umständen auch geprägt sein kann. Mhm. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Ethics-Quickstep-Fahrer gewinnt. Und da würde ich dann bei dem Rennen dann auf Stanek Stieber setzen.
Ja. Ich muss mal gerade eine Sache noch nachgucken vorher. Und zwar, wer war denn noch mal der Fahrer beim Flandern-Rundfahrt, der Dritter geworden ist?
Greg van Avermaet.
Der ist mein Favorit. Nee. Okay. Was?
Ja, wir können das gern so festhalten.
Ja, ich glaube van Avermaet. Ich tippe auf van Avermaet. Warum, weshalb, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Aber irgendwie, ich hatte den sehr, sehr stark. Ich hatte den gefühlt sehr, sehr stark.
Der war definitiv stärker als ein Peter Sagan.
Ja, das auf jeden Fall. Also was Sagan mit los ist, da kommen wir gleich zu, möchte ich gar nicht wissen. Aber van Avermaet, den habe ich so ein bisschen so als Geheimtipp. Und Christoph ist natürlich jetzt auch super stark, aber ich weiß nicht, also wenn er noch ein Rennen gewinnt, dann macht er mir langsam ein bisschen Angst. Und da kommt ja bei mir dann auch so...
Man kann ja jetzt auch nicht jeden Fahrer nennen, der jetzt da ganz vorne mit dabei ist. Es gäbe mit Sicherheit jetzt auch 10 Fahrer, die da jetzt wirklich in Frage kommen könnten.
Nee, aber weil Christoph jetzt natürlich durch seinen Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Aber das würde mir langsam Sorge machen. Also ich möchte diesen Gedanken gar nicht in mir aufkommen lassen, dass einfacher wieder so unfassbar dominant ist und was das bedeuten könnte. Dementsprechend, nee, ich glaube van Avermaet. Der ist mein Mann. Mein zweiter Mann. Für Sonntag.
Das ist jetzt wirklich mal der erste Tipp von dir seit langem, den ich mal ernst nehmen kann. Also Avermaet ist wirklich ein Fahrer. Klar, wenn es ein bisschen kopierteres Gelände hat, ist er mit Sicherheit ein bisschen stärker einzuschätzen, aber mit dem Fahrer machst du, glaube ich, jetzt nichts falsch. Könnte natürlich auch sein, dass vielleicht Daniel Oss bei BMC vielleicht mal für Paris-Roubaix dann doch eine Freigabe erhält. Also, dass man mal sagt, okay, pass auf, hast dich jetzt bei den anderen Klassikern ein bisschen in den Dienst der Mannschaft gestellt, heute darfst du.
Ja, aber das werden wir sehen. Wir wetten natürlich um ein Bier. Das letzte Bier haben wir vergessen, was ich dir zahlen musste. Dementsprechend jetzt doppelt oder nichts, ne? Alte Manier. So, da ist die Leitung wieder da. Ich glaube, wir sind rausgeflogen, als es darum ging, doppelt oder nichts. Also zwei Bier statt einem, wenn du mit deinem Tipp näher dran liegst als ich. Ansonsten gibt's nichts für niemanden.
Auf jeden Fall, weil ich liege ja, glaube ich, auch noch so drei Wetten Vorsprung da wirklich in Führung. Also ich habe quasi nicht wirklich was zu verlieren.
Ja, jetzt im Moment steht's 1-0 für dich.
Naja, Moment, also es geht ja auch noch um Fahrradputzen.
Ja, ja, das ist ja was anderes.
Warum zweimal?
Das ist ja eine andere Baustelle. So. wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich das Dokument, wo wir hier unsere Aufzeichnungen haben, habe ich nicht gemacht. Ich depp. Das ist jetzt der größt anzunehmende Unfall, den es überhaupt gibt.
Wir waren gerade bei Peter Sagan, hat nicht so ganz überzeugt und wurde wieder nur Vierter.
Und das hat in vielerlei Hinsicht, ich will nicht sagen Konsequenzen, aber da so insgesamt rumort ist, wie man so schön sagt, in dem Team ein wenig.
Genau, also es hat schon vor dem vierten Platz bei der Flandern-Rundfahrt rumort und es hatte in Oleg Tenkov ja den brodelnden Russen dann doch mal so ein Stück weit dazu ja, ermutigt, oder das heißt ermutigt, also ja, er hat sich angestachelt gefühlt, es gab nicht die Ergebnisse, die er sich erhofft hat diese Saison. Er wollte das Team Tinkoff Saxo zum besten Team der Welt machen, mit den besten Fahrern der Welt. Da kam es relativ wenig bei rum und er hat Konsequenzen gezogen.
Ihm ist einfach der Scheißkragen geplatzt.
Bye bye Bjarne.
Bye bye Bjarne. Was macht Bjarne jetzt eigentlich? Erstmal wahrscheinlich ein Buch schreiben nochmal oder sowas, ne? Am lustigsten fand ich in einem der ersten Meldungen, die ich davon gehört habe, dass beide Seiten Stillschweigen vereinbart hätten darüber, warum und so weiter und so fort. Das Einzige, ich musste laut lachen und dachte mir, wie lange hält ein Tinkoff wohl still?
Ja, nicht so lange.
Nicht so lange, ne?
Kurz danach kam ja schon die Meldung, ich weiß nicht, ob es autorisiert war. Ja, Bjarne Riis hätte schon im Vorfeld vor dieser, ich weiß es nicht, ist es eine Entlassung, ist es eine Suspendierung? Ich bin nicht so sicher.
Ich würde sagen Rauswurf.
Ja, ich glaube, er wurde rausgeschmissen.
Ja.
Ja. Hat er schon gemeint, er hätte nicht mehr wirklich so viel gemacht.
Er wurde geschasst.
Ja.
Er hätte nichts mehr gemacht eigentlich. Und ich hätte da gerne mal so bei einer der letzten Sitzungen der beiden irgendwie mal Mäuschen gespielt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Bjarne Riis nur noch die Füße hochnimmt. Er passt irgendwie nicht so zu seinem Naturell, finde ich. Andererseits, man war nicht dabei und kann man sich auch nicht wirklich eine Meinung bilden. Aber klingt alles schon sehr, sehr kurios und komisch.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas auch auf den Peter Sagan vielleicht dann ein Stück weit vielleicht auch einen gewissen Einfluss hat. Wenn auch halt nur ein bisschen psychologischer Natur. In so einem Team, in dem man weiß, okay, alles läuft glatt, alle ziehen an einem Strang, ist es vielleicht ein bisschen besser, als wenn es dann schon so verschiedene Lager gibt. Vielleicht die einen, die dann eher zu Bjarne Riis halten, andere, die vielleicht eher einem Oleg Tinkoff dann hörig sind. Die internen Strukturen kennen wir jetzt zwar beide nicht, aber so ein Team, in dem es rumort, das ist nie schön. Ich denke, Astana kann ein Lied von singen, die wissen jetzt gerade auch noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Und jetzt darf man wirklich mal gespannt sein, ob sie wirklich wieder eine gewisse Ruhe da etablieren können, weil rein von der Besetzung ist das Team Tinkoff Saxo natürlich zu ganz großem in der Lage, vor allem wenn es dann an die dreiwöchigen Rundfahrten geht.
Ich mag ja diesen Tinkoff, mögen ist das falsche Wort, also ich finde ihn nicht übermäßig sympathisch. Aber was er da mit diesem Team, klar, wenn er nahezu finanziell unerschöpfliche Ressourcen hat, ist das ja auch verständlich. Aber was dort am Team aufgeboten wird, ist nun mal weit über vielem anderen. Und ich kann einerseits ein bisschen nachvollziehen, dass er jetzt so langsam Siege einfordert. Aber andererseits ist ein Radrennen und Radsport ist keine Mathematik. Ne, dann ist nicht, ich kaufe mir die 10 besten Fahrer der Welt und ich werde die nächsten Rennen alle dominieren. So funktioniert es einfach nicht. Und
was ich mir halt denke, okay, was erwartet er denn? Also das Hauptaugenmerk von vielen Fahrern liegt eben auf den dreiwöchigen Rundfahrten. Wenn man jetzt im Vorfeld der Saison gesagt hätte, okay, an welchen Ergebnissen soll man am Ende der Saison das Team messen?
Genau.
Dann wäre wahrscheinlich bei vielen erstmal so ein Erfolg von Contador beim Giro, vielleicht auch noch bei der Tour ganz oben anzusiedeln. Die beiden Rennen finden erst noch statt. Rafael Majka hat bis jetzt enttäuscht, aber hatte auch im letzten Jahr seine größten Ergebnisse erst beim Giro und bei der Tour. Klar, Sagan hängt jetzt bei den Klassikern noch ein bisschen durch, aber man darf jetzt nicht vergessen, so ein vierter Platz bei der Flandern-Rundfahrt, das ist jetzt ja auch kein schlechtes Ergebnis. Klar, wenn man jetzt mit 25 schon die Vita von Peter Sagan hat erwartet, vielleicht, gerade wenn so ein Cancellara jetzt nicht am Start ist, vielleicht dann doch den ein oder anderen Sieg mehr, aber gerade bei den großen Klassikern, ganz am Ende ist es dann doch auch ein bisschen ein Stück weit, in Anführungszeichen, eine Lotterie. Da kommt es dann auch auf viele, viele Kleinigkeiten an.
Man kann sich gute Platzierungen durch Fahrer kaufen, aber man kann sich keine Sieger kaufen. Das habe ich mir irgendwo gelesen. Ich glaube, das trifft die Sache dann auch ganz gut. Manchmal läuft es bei einem nicht und der steckt ineinander, läuft es bei zwei nicht und dann läuft es bei drei oder vier nicht. Und wenn sich die Fahrer nicht wohlfühlen, Mai, dann kommen auch nicht die Ergebnisse, die man sich als Teamleiter vielleicht erhofft. Das ist halt so. Muss er mit leben. Ne? Und dass jetzt ein Bjarne Riis, den ich auch, finde ich, ganz unumstritten halte, jetzt mal einen auf den Deckel gekriegt hat, ist vielleicht nicht das Allerschlimmste und ich finde es nicht das Schlechteste. Aber das ist einfach ein großer Komödienstadel da. Das muss man einfach mal so sagen. Und es hat auf eine andere Art und Weise Unterhaltungswert.
Natürlich, vor allem, es ist jetzt vielleicht auch die fürs Boulevard vielleicht ein bisschen auch interessanter, als wenn da jetzt gar nichts passiert. Also man kann ein bisschen was neben dem Radsport richten, man kann vielleicht auch mal das Hauptaugenmerk weg vom Sportlichen ziehen. Und vielleicht ist ja auch das eine große Marketingstrategie, dass dann vielleicht die fehlenden Ergebnisse durch zunehmende mediale Aufmerksamkeit da wirklich vielleicht wieder versucht werden.
Vielleicht können wir an dem Punkt, das steht gar nicht im Konzeptzettel, weil es uns beide, glaube ich, so wenig interessiert, aber vielleicht zumindest am Rande erwähnen. Nibali, Team Astana, Anhörung, Doping, wird zurückgestuft. Nibali sagte, Team Astana ist das große Beispiel für sauberen Radsport.
Also da muss ich lachen. Nee, also ganz ehrlich, da muss man das von einem Vincenzo Nibali zweifeln. Also jetzt mal ganz ehrlich, also wenn das ein Bjarne Riis sagt, er sei ein Beispiel für sauberen Radsport, dann nehme ich das genauso ernst. Oder wenn es ein Lance Armstrong sagt, mit der Spritze noch in der Vene, also so weit würde ich jetzt bei Nibali nicht gehen, aber wenn so viele Dopingfälle jetzt wirklich auch gut, auch beim Kontinentalrennstall, wozu ich jetzt mal eine gewisse Verbindung dann doch auch unterstelle, in den letzten Monaten, vielleicht 12 Monaten da vonstatten gegangen sind, dann kann ich das Team jetzt nicht als das Sauberteam der Welt verkaufen. Dann kann ich vielleicht sagen, klar, sind Fehler passiert. Ich sage mich selbst vielleicht rein davon und bringe mich da jetzt nicht so in die Schusslinie. Aber sich da noch hinzustellen, zu sagen, Astana steht für sauberen Radsport, ich weiß nicht, welche Mittel da auf gewisse Gehirnaktivitäten da wirklich Einfluss haben, aber da tue ich mir ganz, ganz schwer damit.
Schön. Ich finde immer schön, wie du, dass man noch zu dem Punkt kommt, dass du dich empörst. Weißt du, du klangst so empört.
Nee, also das geht ja mal wirklich gar nicht. Also
ja, das finde ich ja sympathisch und das macht dich ja auch so sympathisch, dass du dich empören kannst. Leute, die sich nicht mehr empören können, sind ja auch traurig. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich kann da auch wirklich nur drüber lachen. Man muss sehr, und ja. Was welchen Namen du noch gar nicht in die Runde geworfen hast dabei? Vinokurov.
Nee, also ich möchte jetzt eins noch mal festhalten. Ich unterstelle einem Nibali kein Doping. Klar ist es so, erfolgreicher Fahrer wird immer eher mit Doping konfrontiert als ein unerfolgreicher. Allerdings ist die Aussage für mich einfach völlig deplatziert, noch dazu in dem Team. Ja. Und was manch andere, die vielleicht in der Vergangenheit sich schon frei von Doping gesprochen haben, dann wirklich auf dem Kerbholz hatten, hat man ja in der Vergangenheit des Öfteren schon wirklich erfahren können. Und da ist es vielleicht manchmal wirklich das Beste, man schweigt, bevor man die Unwahrheit sagt. Ja,
einfach halten.
Wird oftmals das Recht zugestanden oder standardmäßig, ja, sie haben das Recht zu schweigen. Das wäre vielleicht für manchen einen Radfahrer vielleicht auch mal angebracht.
Ja, ja, vollkommen richtig. Also einfach mal, wie schon mal gesagt, ein Vinokurov hat bestimmt vieles falsch gemacht, aber er hat zumindest in den entscheidenden Situationen nochmal die Klappe gehalten und auch Jan Ullrich hat die Klappe gehalten. Ob man das hinterher nochmal muss, steht mal auf dem anderen Blatt, aber einfach mal während seiner aktiven Karriere solche Sprüche nicht raushauen, das erscheint mir auch angebrachter.
Man muss nicht immer alles kommentieren. Oder man sollte jetzt vielleicht noch ergänzen, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt diese Quelle übersetzt hat oder ob das sich da überhaupt um einen O-Ton von Nibali wirklich konkret handelt. Aber sollte er es gesagt haben, finde ich es nicht so ganz sinnvoll aus seiner Sicht.
Ja. Also, man konnte laut lachen, als man es gehört hat. Würde ich mal einfach so in den Raum werfen. Schön. Haben wir, denke ich mal, einen schönen Abriss gemacht, oder?
Ja, aber ein Blick zurück ist nur die Hälfte wert, wenn man nicht auch den Blick in die Zukunft dann noch ein Stück weit weiter wagt.
Ach so, ich dachte jetzt mit Paris-Roubaix.
Wann wir jetzt wirklich dann das nächste Mal, ob wir das Amstel Gold Race dann
genau
live sogar streamen. Und sollte das der Fall sein, könnte man hier, glaube ich, wirklich Schluss machen, ansonsten, ja.
Ja, ich denke mal, auf den üblichen Kanälen werden wir das bekannt geben, ob wir das Amstel Gold Race streamen werden. Und wenn dann werden wir den Entschluss früh genug treffen, dass ihr vielleicht so 2-3 Tage vorher es erfahren würdet. Weil es hängen ja auch noch ganz viele Sachen irgendwie. Man muss ja auch so einen Sonntag dann Zeit finden und nichts anderes darf los sein und so weiter. Also wenn, dann wird so etwas kurzfristig in Anführungszeichen, also mit 2-3 Tagen Vorlauf dann angekündigt werden. Gut, ich bedanke mich, Chris.
Moralischem Zuspruch da hin und wieder da mal unterstützen, da freuen wir uns wirklich ganz groß drüber.
Ja, ganz genau. Und bitte entschuldigt, dass es diese Woche keinen Livestream gab. Es hatte einfach terminliche Gründe, dass wir uns kurzfristig entschieden haben und kurzfristig entscheiden mussten. Und seht es uns nach. Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss.
Ciao, ciao.
Und seht es uns nach. Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss.
Ciao, ciao.
Und seht es uns nach. Zu gegebener Zeit wird es das auch wieder geben. So, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und fahrt viel Fahrrad. Tschüss.
Ciao, ciao.